Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.
Herzlich willkommen zum Theaterclub des Berliner Spielplan Audiodeskription. Ich bin Lavinia Knob-Welling und heute eure Moderatorin. Künstliche Intelligenz verändert gerade viele Bereiche unseres Lebens. Ich weiß zum Beispiel, dass ich sie tagtäglich benutze für so wichtige Fragen wie: Wie kann ich meinen nächsten Blogpost strukturieren? Oder wie bekomme ich diesen neuen, teuren, aber äußerst kratzigen Pulli aus Merino-Wolle etwas weicher hin? Die KI weckt große Erwartungen, vor allem aber wirft sie Fragen auf. Bei den Freunden der Audiodeskription, wie wir es ja alle sind, über die Chancen und Risiken der KI für die Audiodeskription wird es in Zukunft zum Beispiel viel mehr Filme, Videos oder vielleicht sogar Theaterstücke mit Audiodeskription geben. Über einige dieser Fragen möchten wir heute sprechen und hoffentlich auch noch einmal viel diskutieren. Und das machen wir auch nicht alleine, sondern wir haben einen Gast, Professor Dr. Gottfried Zimmermann. Er ist Professor für mobile Interaktion und Benutzerinteraktion an der Hochschule für Medien in Stuttgart. Dort leitet er auch das Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit. Das wiederum unterstützt staatliche Einrichtungen und Organisationen bei der Umsetzung digitaler und barrierefreier Angebote. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Ja, danke für die Einladung. Bin auch gerne hier.
Wie bereits erwähnt, leiten Sie das Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit an der HDM in Stuttgart. Welche Themen beschäftigen Sie dort aktuell und wo spielt KI vielleicht schon eine Rolle?
Ja, also das Kompetenzzentrum gibt es seit 6 Jahren. 2019 im Dezember habe ich das zusammen mit Professorin Schwarzer eröffnet. Wir beraten Organisationen, aber auch viele öffentliche Stellen, Hochschulen für digitale Barrierefreiheit. Also ich bin selber vom Hintergrund her ein Computer Scientist, also ein Informatiker, und mich interessieren alle Themen zur Medieninformatik, also eher so auch technische Themen. Was wir machen, ist aber durchaus schon auch interdisziplinär, nicht nur rein technisch. Also wir beraten Unternehmen, Organisationen, wie sie insgesamt barrierefrei werden können. Zum Beispiel auch so ein Reifegradmodell, das wir entwickelt haben für Hochschulen. Es wurde gefördert durch eine Stiftung geben Kurse. Wir haben also ein ganzes Portfolio von Kursen, angefangen von: Was ist digitale Barrierefreiheit? Welche Bedürfnisse haben die Menschen, die eben, die wir alle berücksichtigen wollen, und wie macht man es in Word, in PowerPoint, in Excel, wie macht man es im Web, wie macht man es bei mobilen Apps, so das ganze Portfolio. Das bieten wir auch nur online an, als Abokurse, kann man abonnieren bei uns, auch für ganze Organisationen. Und dann das, was gerade eben am meisten läuft, sind die Prüfungen von Websites und mobile Apps auf Barrierefreiheit. Und wir verdienen, was heißt, wir tragen uns eigentlich dadurch, wir verdienen nichts, was wir nicht wieder irgendwo reinstecken in unser Kompetenzzentrum. Aber eigentlich ist es schade, dass man nur im Moment sehr viel in die Prüfung reinsteckt. Das sind halt die öffentlichen Stellen oder auch Unternehmen, die dann laut Gesetz barrierefrei sein müssen und dann eben den Nachweis haben wollen von uns und dann oftmals erstmal ein Huch, so einfach ist es ja gar nicht. Wir dachten, wir können schnell das Siegel kriegen, aber so einfach ist es nicht. Und dann hinterher merken, ja, ich muss ja was tun zur Ausbildung meiner Angestellten und so. Mir wäre es viel lieber, die Leute würden von vornherein gleich mehr reinstecken in die Ausbildung, ins Training, ins Know-how, so wie ich das auch mit meinen Studierenden gegenüber mache. Aber so ist halt das Leben. KI versuchen wir einzusetzen. Also ich selber bin kein KI-Experte, muss ich gleich dazu sagen. Wir versuchen KI einzusetzen, um ressourcenschonend von den Zeitressourcen her zu arbeiten. Also ich habe eine Reihe von Arbeiten gehabt, Forschung, um jetzt automatische Tests zu machen auf Barrierefreiheit von Websites, sodass man dann angestoßen durch so ein im Prinzip ein Audit einer Maschine dann vielleicht Fehler findet. Also die Maschine findet nicht alle Fehler, das muss ich gleich sagen. Da gibt es auch noch viele Lücken, aber an der Stelle haben wir schon so, dass wir manche Fehler finden und dadurch auch schneller sind dann in der manuellen Bewertung von Websites vor allem. Bei Apps ist es ein bisschen schwieriger, weil da haben wir den Code nicht.
Vor einigen Jahren, wir haben auch schon gestern im Vorgespräch darüber gesprochen, haben Sie eine Bachelorarbeit zum Thema personalisierte Audiodeskription betreut. Könnten Sie kurz sagen, worum es dabei ging und was die Ergebnisse waren?
Ja, also das war die Arbeit von Franziska Untraut. Das war schon von vor über 2 Jahren. Die hat im März 2023 abgegeben. Und sie hat vor allem ein Interesse daran gehabt, eben weil sie auch das studiert hatte mit dem Schwerpunkt, wie kann man synthetische Stimmen erzeugen, die möglichst natürlich klingen. Und also Sprachsynthese gibt es ja schon lange, aber mit KI kann man natürlich noch sehr viel machen, was wirklich ähnlich klingt und wo man auch zum Teil so geklonte Stimmen machen kann, sodass sie quasi zum Beispiel der Stimme eines bestimmten Schauspielers ähneln oder gar wirklich so klingen. Sie hat überlegt, wie kann man vielleicht einen Mehrwert schaffen, dass man eben zunächst mal den Text einer Audiodeskription nur formuliert, dass der also in Textform vorliegt und dass man dann zur Laufzeit diesen Text über eine synthetische Stimme wiedergibt. Und man kann eben dann, so ein Mehrwert wäre, man kann eben die Sprechgeschwindigkeit variieren. Und wenn man zum Beispiel eine höhere Sprechgeschwindigkeit wählt, dann kann man auch eventuell sagen, ich möchte jetzt aber noch detailliertere Informationen haben, die normalerweise eben nicht in die Dialogpause passen würde. Und es kann dann eben auch variabel zur Laufzeit gestaltet werden, je nachdem, welche Geschwindigkeit man hat oder welche Stimme man wählt. Und man kann auch automatische Übersetzungen zur Laufzeit machen, dann, wenn man das Ganze in Textform vorliegen hat. Es gab auch nochmal eine Arbeit, die darauf aufgebaut hat von Remo Schneider, beziehungsweise umgekehrt war es. Der war vorher, der hat so ein bisschen die technischen Grundlagen gelegt im 2021. Das ist auch eine Arbeit. Diese Arbeiten sind auch öffentlich. Ich kann auch gern noch den Link dazu schicken, wenn Sie möchten, so im Nachgang.
Auch bestimmt sehr interessant. Ich überlege auch gerade, welchen Schauspieler ich gerne hätte für meine Audiodeskription. Also, wenn man es sich aussuchen kann.
Ja, da muss man ja dann auf die Rechte achten, gell? Also das ist
Das
auch so eine
stimmt.
Sache. Aber ist okay. Also ich finde, es ist gut auch, was jetzt in den USA ja da vereinbart wurde und so. Ich kenne die Details nicht, aber ich finde es richtig, dass dann die Schauspieler natürlich auch entlohnt werden, wenn ihre Stimme quasi als Klonmodell genommen wird.
Ja, das ist wahrscheinlich eine Sorge für jeden, der mit seiner Stimme arbeitet. In einem Artikel über KI und Audiodeskription habe ich gelesen, meinten Sie, dass die KI ein Riesenpotenzial hat für Barrierefreiheit, um die Barrierefreiheit zu fördern. Könnten Sie noch mal sagen, worin Sie dieses Potenzial sehen? Vielleicht sogar auch schon so leicht in Richtung Audiodeskription.
Also gerade bei den Prüfungen, das habe ich schon gesagt. Also ich sehe KI im Moment da wirklich von Nutzen und da kommen wir weiter, wo KI mehr oder weniger Routineaufgaben übernimmt. Also sowas wie Webseiten prüfen, da hat man ganz klare Vorschriften. Das ist kein kreativer Vorgang. Dann hat man irgendwelche Beispiele, die man einpflegt als Trainingsdaten und es müssen ziemlich viele sein, am besten Tausende davon, wo man eben aktuelle Webseiten hat mit Fehlern, mit Barrieren und dann entsprechende Prüfberichte zuordnet, so paarweise. Und dann kann KI sehr viel draus lernen. Das geht auch in ein bisschen beschränkterer Weise, eben wenn es um zum Beispiel Bildbeschreibungen geht. Ich selber habe das auch schon gemacht. Wir haben einen Workshop gehabt mit verschiedenen Teilnehmenden, auch Blinde dabei. Und wir haben dann in kleinen Gruppen so Poster angefertigt, und sind sogenannte User Stories, also die oder Customer Stories, die praktisch dann so die Stimmungslage wiedergeben. Okay, was passiert, wenn man ja, wenn man so einen Dialog durchgeht, zum Beispiel beim Geld abheben und es klappt was nicht oder so, solche Dinge. Und wir haben das so ein bisschen grafisch dargestellt und dann so die Punkte im Zeitplan skizziert. Und ich habe das mit ChatGPT, damals war es glaube noch 3 oder was noch schon 4 war, schon ein Jahr her, beschreiben lassen. Und wenn man gesagt hat, dass das ist eine Customer Journey, also den Fachausdruck gebraucht hat für dieses Diagramm, dann kam richtig gut eine richtig gute Beschreibung raus. Und ich habe dann relativ schnell auch diese Poster beschreiben können, natürlich mit dem Foto dann auch in die Gruppe gepostet zusammen mit der Beschreibung. Das hat mir sicherlich 2 Stunden Zeit erspart und die Qualität war ziemlich gut. Und in der Weise glaube ich schon auch, dass also Bildbeschreibungen auch im Web, natürlich auch automatische Spracherkennung. Wir nutzen das für Videos, um automatische Untertitel zu erzeugen. Wir haben da auch an einem Open Source Projekt gearbeitet. Das funktioniert schon relativ gut. Also da kommen wir schon in den Bereich 95% richtige Wörter. Und das ist schon auch mittlerweile fast, kann man schon vergleichen, auch noch nicht ganz, aber kommt bald ran, auch an menschliche Umschreibung, die natürlich, oder menschliche Transkription, die natürlich dann noch den Vorteil hat, dass sie oftmals Sprache vereinfacht. Ja. Also, aber das sind nicht kreative Sachen. Und wenn wir jetzt dann, heute wollen wir auch über Audiodeskription sprechen, dann ist es halt mehr als nur eine Szene zu beschreiben. Das klappt auch ganz gut. Aber wenn es dann darum geht, einen ganzen Film zu begleiten durch Audiodeskription und in eine Hörfilmfassung draus zu machen, dann gehört halt noch mehr dazu, als nur Objekte zu erkennen und Szenen zu beschreiben. Ja, und das kommt ja dann auch, gehört da, in diesem Artikel, den wir da, ich zusammen mit meinem Kollegen, den Input gegeben haben, der wurde ja auf der Medienwerkstatt Franken gepostet. Und dann kam dann daraufhin gleich auch nochmal so ein Artikel, der hat dann diese Umgebung Audible Site ein bisschen unter die Lupe genommen. Audible Site versucht ja als Plattform dann hier über KI Vorschläge zu machen für Audiodeskription, die man dann nochmal auch editieren kann in Textform. Und das ist schon nicht schlecht, wenn man so isoliert betrachtet als Szenenbeschreibung. Aber das ist noch, wenn man die aneinander reiht, das ist noch nicht eine richtige Audiodeskription. Und das haben dann auch in einem nächsten Beitrag die 2 Personen, die Barbara Fickert und der Domingos de Oliveira, gesagt, nee, also das entspricht nicht dem, was wir erwarten als Audiodeskription.
Ja, das kann ich mir denken. Ich habe mir gestern 2 Demonstrationen von einem Tool angehört, angesehen, das Pixiebot heißt und mit dem man ganz wenige Minuten eines zum Beispiel YouTube-Videos beschreiben lassen kann und war sehr enttäuscht, denn im Prinzip war das nichts anderes als eine Bildbeschreibung nach der anderen. Das scheint ja wesentlich einfacher zu sein mit der Bildbeschreibung für eine KI als jetzt zum Beispiel als das jetzt zum Beispiel Narrative. Ist das nur das Trainingsmaterial, was fehlt, oder ist das doch mehr?
Ich glaube, es ist noch mehr. Natürlich, Trainingsmaterial spielt eine Rolle, aber wenn wir schauen bei der Erzeugung von Bildern oder Videos, da gibt es ja auch diese Diskrepanz. Bei Bildern, da kann man richtig tolle Sachen schon machen. Bei Videos gelingt es eben nur so auf ein Standbild hin. Und wenn man dann betrachtet, wie es weitergeht, dann gibt es oft Inkonsistenzen. Also zum Beispiel, man sieht irgendjemand, der hat, was weiß ich, einen Ring an der Hand irgendwie und dann schwenkt die Kamera und dann wird die Person wieder gefilmt und dann ist auf einmal der Ring weg oder einfach solche Sachen, die dann vorkommen, weil die KI noch nicht so im Sinne von zeitlichen Abfolgen denken kann und der Kontinuität von irgendwelchen Situationen und Objekten. Man ist da dran, man arbeitet dran, aber das erfordert nochmal sehr viel mehr Technologie. Man braucht viel mehr diese Kontextfenster, sagt man da, also diese Tokens, die in der KI da eine Rolle spielen. Wie viel kann sich die KI merken? Also auf das Vorwissen zurückgreifen und so. Da sind wir noch nicht so weit und weil eben diese zeitliche Komponente nochmal dazukommt und alles nochmal viel komplexer macht. Und so sehe ich es halt auch bei der Audiodeskription, weil eine gute Audiodeskription beschreibt ja nicht nur ein Standbild. Da ist es schon ganz gut und das können die Tools. Aber die machen zum Teil viel zu viele Details und übersehen vielleicht, worauf es beim Film ankommt, ne, auf eine ganz bestimmte Sache. Oder übersehen, dass man zum Beispiel beim Krimi eben dann auch die Auflösung nicht bringen darf. Also man muss das eben so wiedergeben, aber das wissen Sie ja, Sie sind ja die Expertinnen und Experten, so wiedergeben, dass man eben die gleiche Erfahrung im Prinzip hat wie ein sehender Betrachter dieses Films und genauso mitfiebert und miträtseln kann wie alle anderen bei einem Krimi oder sonst bei einem anderen Genre.
Wann glauben Sie, ist das soweit, dass dass die KI auch Narrative erkennen kann? Fürs Theater würde ja vor allem, also wenn die KI auch beschreiben soll, würde das ja in Echtzeit sein müssen.
Ja, also da sind wir noch sehr weit davon entfernt. Ich könnte mir es vorstellen, wenn man von vornherein, also wenn wir so eine Art Drehbuch haben, also nicht von auf Basis des Filmmaterials allein, sondern wenn die KI auch ein Drehbuch bekommt, der ganzen Story, der ganzen Dramaturgie, dass dann bessere Audiodeskriptionen entstehen können. Weil sie dann eben auch besser schauen kann, worauf kommt es an, wie wird das Ende sein, was ist wichtig am Anfang zu erwähnen. Und vielleicht auch mit kleinen Hinweisen im Drehbuch, das wäre wichtig, zum Beispiel den Namen des Schauspielers hier zu nennen, also der Person, die sie, den der Schauspieler darstellt. Solche Dinge, vielleicht so eine Art mit Markierungen versehenes Drehbuch und dann ganz viele Trainingsdaten, die eben diese Drehbücher und Videos gegenüberstellt für an menschlich erzeugten Audiodeskriptionen, dann könnte ich es mir vorstellen, auch schon in nächster Zeit. Aber die Frage ist halt, haben wir diese Trainingsdaten und eben auch die Drehbücher, nicht nur die Videos selber.
Das klingt, wenn ich das aufs Theater beziehe, als wäre das nochmal eine ganz schöne Arbeit, aber auch für die Theater, wie sie Materialien zur Verfügung stellen. Denn ich weiß, dass AudiodeskriptorInnen ja auch oft Zugang haben zu Dramaturginnen, zu Regisseurinnen und da auch viele Informationen nochmal einholen können.
Ja, ich denke auch, dass die menschliche Komponente schon noch bleiben wird auf sehr absehbare Zeit. Also sagen wir jetzt in 10 Jahren, so ganz automatisch wird es auch nicht laufen. Aber man wird auch dann als Audiodeskriptorin oder Audiodeskriptor sich dieser Instrumente, glaube ich, schon bedienen, damit es schneller geht. Aber wie gesagt, dann eben so ein Drehbuch oder so eine Anleitung schreiben für die KI, an was sie sich halten soll, was sie beachten soll, wenn sie so eine Audiodeskription schreibt. Also das Prompt Engineering sozusagen wird ja immer so ein bisschen belächelt. Das ist ja, aber es ist mehr als nur einen Satz zu schreiben, sondern da sind oft seitenlange Dokumente drin, die als Prompt dienen. Und sowas kann ich mir schon vorstellen.
Bei Bildern ist es ja wahrscheinlich auch so, dass es viel einfacher ist für die KI, also da auf Trainingsmaterial zugreifen. Vieles auch zugänglich und Alternativtexte ebenfalls. Also gibt es da schon ziemlich viel Material. Das wäre wahrscheinlich schwieriger für Audiodeskriptionsskripte, besonders rechtlich gesehen.
Ja, genau. Also ja, rechtlich, okay, das ist sicher nochmal eine andere Sache. Da habe ich jetzt nicht so viel Einblick. Da müsste man halt zahlen wahrscheinlich. Aber ein anderes Problem ist ja diese Audiodeskription, die ist ja in der Regel nicht als Text vorhanden, sondern meistens als separate Tonspur, die dann schon gemischt ist mit dem eigentlichen Ton, zumindest bei älteren Filmen. Und das wird dann schwierig, das praktisch zu extrahieren nur. Das könnte man machen, aber man braucht wahrscheinlich dazu auch menschliche Hilfe. Aber machbar wäre es wahrscheinlich schon.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei der Qualitätssicherung eine Rolle spielt. Also im Moment ist es ja immer noch so, dass mehrere Menschen an der Erstellung einer Audiodeskription beteiligt sind. Mindestens eine sehende und eine sehbehinderte Person. Im Berliner Spielplan Audiodeskription gibt es auch noch Evaluatoren. Ich frage mich, wie man das wie man sicherstellt, auch über die Audiodeskription hinaus, dass die KI da auch immer, dass da auch immer wieder eine Art Qualitätskontrolle besteht.
Also die Evaluatoren, die werden wir weiterhin sicher brauchen. Genau, das ist ja das Entscheidende. Das versuchen wir auch unseren Studierenden beizubringen. Ja, man kann KI nutzen, aber man muss immer alles nachprüfen und gegebenenfalls nachjustieren. Oder vielleicht auch schauen, kann man beim Prompt nochmal was besser machen, dass es dann eben nochmal eine bessere Version auswirft. Und da, ich glaube schon, dass man wird wahrscheinlich mehr Text auf Textbasis was generieren. Ob das dann in Studios, also diese Audiodeskription, die wird als Text vorliegen und zumindest bei Filmen, die jetzt eher so gestreamt werden, die schnell produziert werden, wahrscheinlich dann eher mit künstlicher Stimme gesprochen werden, weil das natürlich sehr viel vereinfacht und man nicht ins Studio muss und aufnehmen muss und man zum Beispiel dann auch in verschiedenen Sprachen das anbieten kann, vielleicht sogar mit verschiedener Inhaltstiefe, also personalisiert wiedergeben kann. Das denke ich schon. Aber Leute, die praktisch jetzt KI bedienen, um diese Texte zu erzeugen, die wird man nach wie vor brauchen, aber es wird wahrscheinlich schon effizienter gehen, der ganze Prozess.
Das ist vielleicht eine gute Nachricht. Denn eine der größten Sorgen über die Audiodeskription auch hinaus ist die Frage nach den Arbeitsplätzen. Wie wird die KI uns die Arbeitsplätze wegnehmen? Und das ist ja auch beim Audiodeskriptionsteam bestimmt eine berechtigte Sorge. Ist das Ihrer Meinung nach gerechtfertigt, die Sorge?
Zum einen ja, zum anderen, das gab es immer schon bei jeder industriellen Revolution oder bei Dingen. Ich denke, es werden sich auch wieder neue Arbeitsplätze auftun, auch für Menschen mit Seheinschränkungen. Und man muss halt flexibel sein. Also das gibt es eigentlich heute sowieso kaum mehr, dass man sagt, so, ich lerne einen Beruf und dann mit dem Wissen werde ich durchs Leben kommen. Das wird nirgends funktionieren mehr. Ist halt so, ja. Was ich noch ansprechen wollte, ich glaube, wir können vielleicht auch drüber nachdenken, uns auch ein bisschen neue Anwendungsfälle zu überlegen für diesen Beruf oder für die Art von Audiodeskription im Sinne von universellem Design. Also ich habe das auch bei einer der gerade zitierten Abschlussarbeiten, gerade von dem Remo Schneider. Diese Arbeit, da haben wir untersucht, können wir denn auch Audiodeskription verwenden, um Menschen, die kognitive Einschränkungen haben oder auch Leute, die jetzt ein Fachvideo sich anschauen und Dinge einfach nicht verstehen, können wir das vielleicht nutzen als ein Medium? Und dann, also zumindest die Technologie nutzen, zum Beispiel für Lehrvideos, wenn eine Formel gezeigt wird, die eigentlich bekannt sein müsste, aber vielleicht eine Person, die nicht kennt, dass man dann sagen kann, halt, stopp, hier möchte ich noch eine Erklärung kriegen zu dieser Formel, also so eine erweiterte Audiodeskription, solche Dinge, kann man sich schon vorstellen. Oder wenn irgendwie ein Objekt gezeigt wird, dass man dann da nochmal eine Erklärung kriegt dazu. Das ist jetzt, glaube ich, im Theater, ja doch, es könnte im Theater auch relevant sein, dass man Hintergrundinformationen bekommt zu dem Stück oder so. Nur kann man im Theater ja nicht mittendrin anhalten, das Ganze. Das ist natürlich dann ein Nachteil. Aber bei einer Aufzeichnung wäre das möglich.
Das
Also,
hatte dann eher was von Harry Potter, glaube ich, mit dem Anhalten und nochmal zurückspulen.
ja, okay, aber man kann ja daraus lernen, ja, wenn man also so ein Theaterstück zum Beispiel als Aufnahme betrachtet und dann vielleicht an einer Stelle nochmal Hintergrundinformationen haben möchte. Bei Amazon-Videos ist es ja, die nennen das, glaube ich, X-Ray oder so. Da kann man dann zu den Schauspielern nochmal Informationen kriegen. Und das sind durchaus Dinge, das ist dann nicht mehr linear. Und das sind Dinge, die auch die junge Generation gerne machen, dass sie sagen, okay, ich möchte mir selber bestimmen, wo ich noch tiefer grabe an Informationen, wo ich einfach mich mittreiben lasse.
Ja, beim Theater gibt es ja oft eine Einführung im Voraus. Da könnte das zumindest eine Rolle spielen, wenn man im Voraus noch Zeit hat. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Das ist ja, also Audiodeskription und KI sind wahrscheinlich im Moment keine großen Forschungsfelder. Was könnte man Ihrer Meinung nach tun, um das als Forschungsfeld noch ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken?
Also ich habe tatsächlich mal geschaut, auch mit KI, und es gibt wirklich wenig Arbeiten, vor allem keine neuen Arbeiten da. Generell ist es so, dass Forschungsgelder, das merke ich auch, relativ wenig vorhanden sind für Dinge, die in der Barrierefreiheit liegen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also auch bei Stiftungen habe ich schon die Antwort bekommen, ja, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Leute, die das brauchen. Da wollen wir keine Forschungsgelder dafür geben. Das ist leider so. Weiß auch nicht, was man da machen könnte. Ja, das ist schwierig. Es hat sicher mit Bewusstsein zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass wir mehr auch die Seite der assistiven Technologie betonen, die allen Menschen zunutze kommt und nicht nur denen mit Einschränkungen. Aber das ist ein dickes Brett, was wir da bohren müssen.
Ja, ich hoffe, wir brechen irgendwann durch.
Ja, durchbrechen werden wir nie, aber vielleicht kommen wir ein Stück weiter wenigstens. Ja.
Bisschen weiter rein. Danke erstmal für das Interview. Ich würde das jetzt hier gerne öffnen und zwar wieder, ich wiederhole das nochmal mit den Händeheben. Alt Y, Option Y, Sternchen 9 und unterm Schalter Reaktion auf dem Smartphone findet ihr erst die Händeheben Funktion.
Wir haben auch schon eine erste
Das
Hand,
dachte ich mir schon.
die gehoben ist. Ich würde mal sagen, das ist die Telefonnummer mit 763 am Ende. Ich vermute, das ist Roswitha Röding.
Genau. Und ich wollte gerne wissen, als was erkennt denn die KI einen Fehler? Also ist es jetzt, wenn die falsche Farbe bezeichnet wird oder auch Ausdrucksfehler oder nur Rechtschreibfehler oder was erkennt sie als Fehler?
Ich verstehe die Frage so, dass ich jetzt anspielt auf die Prüfungen, die wir durchführen bei Webseiten und mobilen Apps. Ja, meinst du das?
Ja.
Oder Fehler bei Audiodeskriptionen?
Nee, bei der Audiodeskription, bei der Prüfung des Textes der Audiodeskription.
Ja, also die KI kann natürlich benutzt werden, um Fehler zu korrigieren oder zu finden, aber da sind wir noch sehr stark auf Menschen natürlich angewiesen, die Fehler zu finden. Trotzdem kann man natürlich KI drüber schauen lassen über Texte und sagen, hey, find mal, mach da mal das Ganze ein bisschen sprachlich schöner oder mach Satzzeichen rein oder verbessere Rechtschreibfehler. Das geht schon ziemlich gut.
Okay, also mehr das so, das Formatieren mehr.
Ja, genau. Und grammatikalische Fehler. Also
Ja.
die Abschlussarbeiten, die ich kriege von Studierenden, sind in den letzten Jahren sehr viel besser geworden, was Grammatik und Rechtschreibung und Interpunktion
Oh.
angeht, weil die alle KI einsetzen für den Zweck.
Ja, und bei Ihnen selber ist es dann schlechter, bei denen ohne KI.
Also das
Naja.
ist, finde ich, angenehm, weil dann kann ich besser lesen, als wenn so viele
Ja,
Fehler kommen.
das glaube ich.
Jetzt sehe ich noch eine Hand, das ist Andrea Eberl.
Ich wollte eigentlich sagen, dass mittlerweile sehr viel schon mit Fraser gearbeitet wird, also bei der Erstellung des Skripts bei Filmen. Dass Fraser quasi zwischen die Timecodes da irgendwie reinkommt und dann die AD, die wir dann schreiben, auch vorlesen kann. Aber die Stimme, die Fraser hat, mit der würde ich, also generell mit KI-Stimmen, bin ich da jetzt irgendwie noch sehr skeptisch, weil wir Blinden und Sehbehinderten ja sowieso sehr viel mit Sprachausgabe arbeiten müssen am iPhone und am Computer und überhaupt. Und dann möchte man sich natürlich nicht beim Film gucken auch noch so eine KI-Stimme anhören, die halt nach KI klingt. Und deshalb hoffe ich sehr stark, dass wir dann noch nicht so schnell da sind, dass sehr viel mit, also es wird ja jetzt schon teilweise mit KI Stimmen gearbeitet, aber ich hoffe, dass das jetzt nicht überhand nimmt, weil so eine Sprecherstimme hat halt schon mehr Qualität und man hat halt, so wie bei Hörbüchern ja auch und so, da, wie soll ich das sagen, ist es ja der bessere Hörgenuss zu sagen, okay, ich will aber schon noch eine echte Stimme haben und ich hoffe, die bleiben uns auch noch lange. Und beim Theater, da ist es ja so, dass man in den Probenprozess ja gar nicht so einsteigen kann. Also ich meine, so ein Theaterstück, bis das fertig ist, da kommen ja immer neue Sachen dazu und kurz vor der Premiere ist dann, jetzt sind wir halbwegs durch, ne? Also manchmal geht das auf den letzten Drücker und da frage ich mich halt dann auch, wie die Beschreibung über die KI sein könnte oder sollte.
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich dafür dazu sagen muss oder soll. Also genau, also diese menschliche Komponente bei den Stimmen, die ist natürlich wichtig. Aber auch die KI-Stimmen werden sich verbessern. Irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo wir es kaum mehr unterscheiden können, wie es jetzt ja auch in anderen Bereichen schon ist. Also dieser sogenannte Turing-Test, kann man den Computer von Menschen unterscheiden? Irgendwann wird der überschritten werden, dieser Punkt. Aber klar, das wird schon noch ein bisschen dauern.
Hand sehe ich von Felix gehoben, Felix Koch.
Hallo, ja, ich bin Felix Koch, ein sehender Autor für Audiodeskription und erstmal vielen Dank für das Interview. Ich fand das alles total spannend und vor allem würde mich nochmal interessieren, da hätte ich gerne nochmal eine Rückfrage zu diesen, also das ist ja richtig eine Vision, sich zu überlegen, dass Audiodeskription in Zukunft individualisierbar sein kann. Also je nachdem, welche ich Bedürfnisse habe, habe ich eine Sehbehinderung, bin ich geburtsblind, bin ich später blindet, habe ich ja sozusagen auch andere Ansprüche vielleicht oder auch andere Bedürfnisse, die ich an der Audiodeskription erfüllt hören möchte. Und das finde ich natürlich total spannend, wenn das irgendwann in Zukunft, ich nehme mal eher an, in weiter Zukunft möglich sein wird. Aber ich frage mich auch so ein bisschen, wie das möglich sein soll, weil Sie sagen ja einerseits, KI-Output ist nie komplett vertrauenswürdig, ne? Also wir müssen es immer überprüfen. Wenn dann jetzt aber gleichzeitig sozusagen diese individuellen Versionen automatisiert erstellt werden von den Nutzenden direkt, wie können die dann noch überprüfen, ob das jetzt wirklich komplett vertrauenswürdig ist oder nicht? Also da würde mich mal so ein bisschen noch Ihre Idee interessiert von dieser Vision, wie sich das dahin entwickeln kann und über welchen Zeitrahmen wir da reden.
Ja, also der Einwand ist natürlich berechtigt. Also ich rede jetzt hier nicht von Live-Audiodeskription, sondern von irgendwelchen Aufnahmen, sei es nun Theateraufnahmen, die dann abgespielt werden oder eben auch bei Filmen. Und da kann man sich schon vorstellen, dass man so Art eine Art Master-Audiodeskription erstellt, die quasi alle Informationen enthält. So ist es auch in dieser Masterarbeit da. Und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt Prio 1 an Informationen, das sollte auf jeden Fall gesagt werden. Und dann, wie so, bei so einem Zeitungsartikel, wo man dann eben auch sagt, okay, und was danach folgt, ist Prio 2 und dann vielleicht nochmal Prio 3 für Leute, die wirklich ganz tiefergehendes Wissen haben wollen. Oder dass man sagt, okay, hier, das ist für diese Zielgruppe, das für diese Zielgruppe, dass man es quasi durch Tagging bei Texten entsprechend markiert und dann zur Laufzeit zusammenmischt. Und dann kann man ja, also was schon ganz gut geht bei KI, ist eben auch Zusammenfassungen zu machen. Wenn ich einen ausführlichen Text habe, eine ausführliche Audiodeskription, eine Version zu machen, die jetzt nur Teile daraus zusammenfasst. Und das funktioniert schon ganz gut. Da müsste man nicht unbedingt nochmal bei Menschen drüber schauen. Klar, es kann immer mal was vorkommen, dass was ausgelassen wird, aber ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo man nicht mehr immer alles auf 100% genau sein muss, weil wir schon gewohnt sind, eben auch allmählich mit Fehlern und Dingen umzugehen, die vielleicht nicht 100% perfekt sind.
Jetzt hat sich gemeldet Sascha Schulze.
Sascha Schulze, blind. Ich arbeite im Bereich Audiodeskription beim BR und war bis Juli freiberuflicher Autor. Und ich wollte erstmal mich auch beim Herrn Professor Zimmermann für alle Erklärungen bedanken. Des Weiteren wollte ich zu den individualisierten Beschreibungen noch sagen, man kann ja jetzt schon, wenn man zum Beispiel über ChatGPT, also das nutze ich sehr gerne, Fotos beschreiben lässt, dazu sagen, beschreibe mir das Bild detailliert, ich bin blind oder ich bin geburtsblind sogar, dann beschreibt er mir das noch detaillierter, als wenn ich ChatGPT einfach ein Foto schicken würde und es mir beschreiben lassen würde. Also solche individuellen Geschichten gehen ja jetzt schon. Also deswegen glaube ich, dass das schon eine Vision ist, die erfüllt werden kann. Was ich allerdings schwieriger sehe, ist, das hat Professor Zimmermann ja auch gesagt, Audiodeskriptionen in unterschiedliche Sprachen zu übersetzen, die dann auch in die entsprechende Lücke passt. Weil das hat man ja durch Experimente, sage ich jetzt mal, schon gesehen. Also englische Audiodeskription und deutsche Audiodeskription sind ja nicht unbedingt kompatibel.
Ja, das ist ein guter Punkt. Man kann aber, wenn man es synthetisch erzeugt zur Laufzeit, dann kann man ja durch die Sprechgeschwindigkeit das ein bisschen anpassen, dass es auch in die Dialogpausen reinpasst. Und vom Inhalt her, die Übersetzung zu machen, kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Da ist ja KI inzwischen sehr gut. Also wenn ich irgendwas, wenn Studierende bei mir was übersetzen mit DeepL, dann ist das besser, als wenn sie es, in der Regel besser, als wenn sie es selber machen würden.
Okay.
Es könnte natürlich noch sein, dass kulturelle Unterschiede dazukommen. Das weiß ich jetzt nicht, da sind Sie der Fachmann, ob man im Englischen eben noch Wert auf andere Informationen legt oder so. Aber ja, das ansonsten von der reinen Übersetzung her kann ich mir vorstellen, auch von den das reinzupassen in die Zeitlücken, die da entstehen. Das könnte man steuern durch eine entsprechende Anpassung der Sprechgeschwindigkeit.
Ja. Interessant. Ja, und dann wollte ich noch ganz kurz zu Andrea Eberls Beitrag hinzufügen. Also wie gesagt, bis jetzt bin ich auch kein Freund der KI-Stimmen, auch wenn ich die KI gerade bei der Redaktion schon sehr nutze, weil das ist möglich, gerade bei Recherchearbeit und so weiter, ist es ja für uns Blinde und Sehbehinderte ein enormer Vorteil, wenn man die KI entsprechend gut füttert, dann ergeben sich beeindruckende Rechercheergebnisse. Das kriegt man durch Google etc. überhaupt nicht hin.
Es gibt für mich auch sehr effizient. Es gibt zum Beispiel eine KI, die einfach nur im wissenschaftlichen Bereich Quellen forscht und gegenüberstellt. Und da habe ich in 10 Minuten habe ich da eine richtig tolle Übersicht über ein Thema, was da in dem Bereich schon geforscht wurde. Klar, ich muss es trotzdem nochmal nachprüfen.
Ja, das muss man ja immer. Das ist ja auch bei Recherche.
Genau, man muss nachprüfen, aber es ist schon sehr viel schneller, als wenn ich alles selber suchen müsste. Genau.
Jetzt sehe ich, als nächstes hatte sich gemeldet mit einem kurzen Vorsprung der Felix Koch nochmal und dann Sandra. Also erstmal Felix.
Ja, ich wollte nur nochmal darauf zurückkommen mit dieser Sprache. Da wollte ich mal einen kleinen Einspruch einwerfen, damit das hier nicht so falsch stehen bleibt, weil es ist in der Tat so, dass bestimmte Sprachübersetzungen dann nicht einfach nur mit einer Anpassung der Geschwindigkeit in die Lücke dann weiter reingepasst werden können. Also da gibt es schon Forschung in der Schweiz dazu, wie zwischen Französisch und Deutsch die Audiodeskriptionen übersetzt werden können. Und das ist gar nicht so einfach. Da versuchen die auch schon, dass dann die KI teilweise, also für bestimmte Wörter, die dann in der jeweils anderen Sprache vielleicht mit mehreren Begriffen übersetzt werden könnte, dann versucht die KI sozusagen in den Bildern, in den Frames, die ihr zur Verfügung stehen, zu gucken, was stimmt denn jetzt? Ist es jetzt eine Taschenlampe oder ein Leuchtturm? Ne? Also je nachdem, weil das französische Wort dann dafür das gleiche ist. Das funktioniert gut. Was wiederum nicht funktioniert, ist, dass es in die Lücken passt. Und da reicht eine Anpassung der Geschwindigkeit nicht aus, sondern da muss gekürzt werden. Und dann sind wir wieder ganz schnell bei unserer momentanen Situation aus der beruflichen Praxis heraus, dass die allermeisten KollegInnen sagen, sie schreiben lieber komplett neu auf Deutsch, anstatt sich an der englischen Übersetzung zu halten, weil das ein Riesenaufwand ist, die Kürzungen mitzumachen und dann anzupassen an die jeweils anderen Takes, dass es am Ende schneller ist, die AD neu zu schreiben. Und das wollte ich nur noch mal reinwerfen. Das ist zumindest der aktuelle Stand, den ich kenne. Ich war jetzt im März mit mehreren Kolleginnen auf einer Konferenz dazu in Barcelona, wo es auch explizit um KI und Audiodeskription ging. Und da haben wir seitdem noch nichts anderes gehört. Aber wenn es da weitere Entwicklungen gibt, ist natürlich spannend.
Na super, vielen Dank, Herr Koch. Das ist, glaube ich, dann das Aktuellste, was Sie da wiedergeben.
Sandra?
Ja, danke erstmal für das Interview und den Überblick. Ich würde eigentlich auch ganz gerne einfach da anschließen, wo wir jetzt gerade gelandet sind in Diskussionen. Also mein Hintergrund ist auch der, dass ich eher aus den Übersetzungswissenschaften komme und nicht Autorin bin für Audiodeskriptionen, aber die ja, die Veröffentlichung aus den Übersetzungswissenschaften da verfolge und möchte da gern noch ein anderes Problem einbringen, das sich bei der Übersetzung von Audiodeskriptionen ergibt, nämlich kulturelle Spezifika. Und nicht nur interessiert man sich dort mehr für das oder das, weil das halt da so ist in dem Land, sondern also genau das Beispiel, was ich gleich gern sagen würde, kommt eben auch aus einem Artikel, der sich damit beschäftigt hat, wie könnte man Übersetzung von Audiodeskriptionen organisieren, dass das überhaupt machbar wäre. Und da gab es eben das Beispiel von kulturellem Wissen, dass wenn ich zum Beispiel einen spanischen Film habe, ich für das spanische Publikum vielleicht keine Spezifika über das und dies und das Volksfest in der Audiodeskription haben müsste. Ich müsste vielleicht einfach nur sagen, ja, die essen da jetzt dies und das, weil spanische Menschen wissen würden, dass das jetzt das typische Gericht für das und das Ereignis wäre, wenn ich das jetzt einfach übersetzen würde oder sagen würde, jo, die essen das und das, wäre vielleicht nicht, also erstens wäre das Wissen nicht da, was das überhaupt ist, und zweitens wäre das kulturelle Wissen nicht da, warum das da und da spezifisch ist. Und wie das, also die Lösung, die ich diskutiert gesehen habe, ist, dass man dann zu den Audiodeskriptions Skripten, die erstellt wurden, dann Annotationen macht sozusagen für die Übersetzenden, um dann solche Informationen zu haben, um die dann einfließen zu lassen in die Audiodeskription. Aber ja, da kann ich mir vorstellen, dass dann auch vielleicht dann wieder Technologie und Übersetzung zusammenfinden würden und Audiodeskription ein sehr technischer Beruf werden kann, wie auch das Übersetzen ja technischer geworden ist in der Vergangenheit durch, ja, Technologie sozusagen.
Man könnte sich auch vorstellen, wenn es dann tatsächlich diese kulturellen Unterschiede gibt und das, was Herr Koch auch angesprochen hat, wenn man vielleicht wirklich auch Trainingsdaten hat für die einzelnen Sprachen jeweils für sich und genügend, dass man dann sagt, okay, statt zu übersetzen, werde ich einfach die Audiodeskription neu erzeugen in einer anderen Sprache und da nochmal nachkorrigieren. Das geht schneller, als wenn ich diese ganzen speziellen Übersetzungsregeln beachten muss. Können wir sich auch vorstellen. Ich weiß nicht, wo es hinführt, aber es ist immer eine Frage der Trainingsdaten, wie viel wir zur Verfügung haben. Weil wenn in den Trainingsdaten eben drin ist, dass eben ein bestimmtes Gericht gegessen wird und dann die Erklärung dazu kommt, je nach Kontext und so, dann würde dann im Prinzip auch die generierte Audiodeskription das schon berücksichtigen. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich glaube, das immer noch wirklich bei den Trainingsdaten, da fehlt es noch am meisten.
Wenn das so schnell geht, dann müsste man wahrscheinlich auch keine Übersetzung machen, sondern die KI könnte einfach von Grund auf einfach auf
Genau.
Deutsch beschreiben.
Das meine ich genau, dass man
Ja.
praktisch die KI startet für jede Sprachversion und zwar immer von dem Film ausgehend, den man hat und nicht von irgendwelchen anderen Audiodeskriptionen in anderen Sprachen. Aber ich glaube, Transkripte und so, das bräuchte man schon auch weiterhin, die irgendwo die Dramaturgie schildern, so wie ich das auch anfangs gesagt habe. Das ist ja die Story dahinter, das muss schon irgendwo auch bekannt sein, weil sonst ist es für eine KI schwierig, einen Film praktisch zu beschreiben, ja, der quasi aus Einzelbildern besteht. Die KI muss ja schon auch wissen, was ist denn die Aussage des Films, wohin geht's, ja, das Kreative dahinter, sagen wir mal so.
Da sehe ich noch mal Felix Koch.
Ich habe noch eine lange Liste von Fragen. Ich freue
Oh,
mich.
echt,
Also,
leg los.
was mich auch noch so ein bisschen interessiert, aus Ihrer Sicht heraus, mit dem Einsatz von KI, dass ich in meiner bisherigen Nutzung von KI bin ich oft dann auf diese Halluzination gekommen und habe halt gemerkt, ich kann mich gar nicht drauf verlassen, konnte eben sozusagen auch für die Tätigkeiten, wo ich ja jetzt KI schon gut verwenden könnte, also für eine Einführung zum Beispiel von einem Theaterstück, konnte ich es gar nicht wirklich benutzen. Und da frage ich mich, es wird ja immer so gesagt, ja, die Halluzination und das wird weniger und irgendwann ist die KI fehlerfrei und so. Dann lese ich aber auch andere Artikel, die sagen, na gut, also irgendwann kommen wir mit dem KI und mit den ganzen Trainingsdaten, die sich KI-Bots auch aus dem Netz ziehen, irgendwie in so einen Wachstumsstopp oder in so ein graues Rauschen hinein, dass sozusagen die KI dann nur noch von sich selbst trainieren kann und sich eigentlich nicht mehr weiterentwickeln wird. Also wie sehen Sie dann diese Entwicklung?
Ja, sehr kritisch natürlich. Also das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Die KI merkt ja dann nicht, dass sie von sich selber lernt. Und bestätigt quasi das, was dann eben am häufigsten halluziniert wird, wird auf einmal als Wahrheit genommen. Also man kann ja natürlich sagen, es wird ja auch gemacht, dass man zwei KIs antreten lässt und dann die Schnittmenge nimmt oder eine KI praktisch bewerten lässt, was die andere ausgibt, solche Dinge. Aber wenn dann unser Allgemeinwissen und das Wissen, das digital vorhanden ist, immer mehr von KI generiert wird, dann bringt das auch nichts mehr, weil alle Large Language Models dann auf diesen synthetischen Daten basieren, die gegebenenfalls verfälscht sind. Ja, also das ist schon ein Problem. Und ich glaube, da muss, ich bin jetzt kein Experte, aber die Gefahr wird allmählich erkannt, aber ob man ja richtig viel dagegen tut, weiß ich jetzt auch nicht. Also im Prinzip müsste man markieren, was von Menschen gemacht wurde und was von KI erzeugt wurde. So wie man das ja auch versucht, zum Teil bei Musik oder bei Bildern zu machen, um hier auch einen Missbrauch zu verhindern. Und dann könnte man sagen, so als Trainingsdaten bitte nur das nehmen, was von Menschen
Ah.
erzeugt wurde.
Ja.
Wissen denn alle, was Halluzinationen sind an der Stelle?
Also genau, ich kann es da nochmal kurz sagen. Also es geht einfach darum, dass die KI sich selber Sachen ausdenkt. Also in dem einen konkreten Fall ging es um eine Einführung für eine Audiodeskription zu einem zeitgenössischen Tanzperformance, wo die Tänzerin ganz stark sich auf eine bestimmte Ballettart bezogen hat, auf Charaktertänze, die sozusagen, also wo Volkstänze zu einer bestimmten Zeit in Ballett integriert worden sind, stilisiert worden sind. Und da gibt es eben ein paar Vertreterinnen, choreografische Vertreterinnen, auch an der russischen Tanzschule, sage ich mal so, die da ganz stark waren. Und ich habe dann einfach die KI gebeten, mir jetzt sozusagen kurz eine Einführung dazu zu geben, dass wenn ich in der Audiodeskription vorher eine Einführung zu diesem geschichtlichen Kontext gebe, dass dann nämlich auch diese Performance an sich besser verständlich wird. Und der KI hat sich einfach komplett Namen ausgedacht. Und ich habe dann versucht, diese Namen von diesen bedeutenden Choreografinnen zu recherchieren. Die gab es, also eine gab es nicht, das andere war eine bildende Künstlerin. Dann habe ich aber nochmal nachgefragt, gesagt, hier, das sind die doch gar nicht. Und wenn ich sozusagen nicht vorher schon diese totale Recherche gemacht hätte, wäre es für mich wahrscheinlich auch noch schwieriger, damit umzugehen oder das irgendwie wieder in Bahn zu lenken. Genau, also und das passiert eben, das sind diese Halluzinationen.
Andrea Ebern meldet sich nochmal.
Ja, mir fällt gerade ein, in letzter Zeit gibt es immer mehr Fernsehwerbungen mit Audiodeskription und die sind ja ziemlich kurz. Da gibt es auch die verschiedensten Varianten davon. Und da ist halt auch die Frage, ob jetzt das dann bald mehr mit KI erstellt wird, weil das ja wirklich kurze Clips sind.
Weiß ich wahrscheinlich auch nicht mehr wie Sie. Ich meine, es ist klar, es ist, wenn man ein Video generiert, Werbungen sind ja oft generiert durch KI, und KI kann Videos inzwischen ganz gut generieren bis zu einer Länge von 1, 2 Minuten, aber noch keine Spielfilme in einer Länge von 90 Minuten oder so.
Ja, klar.
Aber da kann man ganz gut was generieren, dann wird es billiger, die Werbung. Und wenn man schon das Visuelle generiert und den Audio, Ton, dann kann man auch relativ gut auch die Audiodeskription dazu generieren. Das entspricht dann so dieser Idee, die ich anfangs auch gesagt habe. Man hat sowieso schon im Prinzip eine Dramaturgie, ein Skript, ein Drehbuch, und das wird dann einfach nur in die verschiedenen Modalitäten übersetzt, sei es nun eben visuell, auditiv und eben dann auch die Audiodeskription.
Ah, Felix meldet sich nochmal.
Hey, ja, dann habe ich noch mal eine andere Frage, wenn sich sonst niemand meldet. Also was ich auch noch mal spannend finden würde an den Zukunftsmöglichkeiten, Herr Zimmermann, ob Sie das eher sehen, also weil Einige Kollegen, Kolleginnen berichten mir auch, also die als blinde Autorinnen arbeiten und ich dann als Assistenzautor sozusagen in dem Moment mit ihnen arbeite. Dafür sehen Sie das eher so, dass ich eigentlich da dann ganz gut ersetzbar wäre? Also, dass ich ja nicht mehr als sehender Autor mit den blinden Autoren zusammenarbeiten muss, dass die KI auch sozusagen eine super Assistenzsoftware sein könnte für blinde AutorInnen, dass sozusagen keine menschlichen Assistenzautoren mehr sein müssen, weil die menschliche Komponente ist ja dann noch gegeben. Oder sehen Sie es eher so, dass es trotzdem eine sehende Prüfung immer bräuchte, zur Überprüfung sozusagen von möglichen Fehlern? Was sehen Sie, was könnte da schneller erreichbar werden in der Technologie?
Das ist eine schwierige Frage. Mir fällt eine Analogie ein. Also es gibt ja kennen Sie wahrscheinlich diese App Be My Eyes, wo man
Ja.
eben, dann sich ursprünglich von sehenden Personen beschreiben lassen kann, was gerade im Umfeld zu sehen ist und auch sehr nützlich. Und mittlerweile wird ja sehr viel über KI da gemacht. Be My Eyes hat ja diesen AI-Modus, also KI-Modus. Und das heißt, hier wird tatsächlich der sehende Part ersetzt nach und nach. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass eben gerade die Rolle der sehenden Personen bei der Autodeskription mehr und mehr übernommen wird von KI. Kann ich mir schon vorstellen. Aber ich kenne jetzt auch zu wenig Ihren Beruf, was da alles mit drin ist. Ja, aber ja, es ist eine Möglichkeit.
Ich glaube, aber Felix, das wird ein bisschen schwierig, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass die KI die Wahrheit sagt.
Ja, ne, genau, das wäre meine Frage, aber das ist natürlich spannend zu gucken, wo diese Entwicklung hingeht in den
Also bei
nächsten.
Be My Eyes vertraue ich jetzt mehr darauf als zum Beispiel bei ChatGPT, obwohl das ja mit den
Ja.
Bildern, wie wir schon festgestellt haben, weil es da eine größere Datenbank gibt, also einfacher, wahrscheinlich vertrauenswürdiger ist. Aber zum
Ja.
Beispiel bin ich auch bei Be My Eyes immer ein bisschen enttäuscht, dass das nicht in Echtzeit möglich ist, dass man keine Videos, also dass man das nicht im Video machen kann.
Ja, da fehlt wahrscheinlich wieder das Verständnis für bewegtes Bild oder auch für eine Abfolge, ne? Also das war jetzt nochmal interessant mitzukriegen heute.
Aber so wie ich mir das jetzt naiv vorstelle, könnte man ja als blinde Person die KI fragen, ist hier jetzt der Apfel zu sehen auf dem Bild? Und der spielt vielleicht nachher eine wichtige Rolle oder so. Also nochmal, um was sich checken zu lassen. Und das müsste die KI, klar, es gibt immer so eine gewisse Fehlerrate, aber es doch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen können.
Gerade eben hat sich Annabel Wick gemeldet. Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist. Ja, doch.
Teilweise hat das ja auch Lavinia schon erwähnt. Auf die Frage zu Felix, wir hatten ja auch im Frühjahr mit Melanie Fleischmann schon so auch Tests, KI-mäßig, wo kann sozusagen die KI auch helfen und redaktionelle Arbeiten übernehmen, durchgeführt. Und wenn die KI aber eben so halluziniert, ist es natürlich eben nur eingeschränkt verlässlich. Also das war jetzt nochmal auf die Frage von Felix, wenn einfach auch Farben erfunden werden und so weiter. Also da ist es einfach noch nicht reliable.
Und dann Sascha Schulze.
Ich wollte noch zu Lavinia hat es, glaube ich, gesagt, dass sie mit den Be My Eyes-Beschreibungen teilweise eher zufrieden ist als mit ChatGPT. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir nicht sicher bin, vergleiche ich sogar. Also dann lasse ich wirklich einmal von ChatGPT und einmal von Be My Eyes mir beschreiben. Und ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es umgekehrt, aber keine Ahnung, das ist wahrscheinlich eine individuelle Sache, dass ich ChatGPT, also es kommt vielleicht auch auf die Art zu fragen an, dass ich die Beschreibungen von ChatGPT ehrlich gesagt genauer, ausführlicher, detaillierter und wenn ich es dann durch eine sehende Person verifizieren lasse, zuverlässiger finde. Aber gut,
Ja,
das.
du, nee, das kann gut sein, ehrlich gesagt. Ich benutze ehrlich gesagt auch öfter ChatGPT und vielleicht auch deshalb, weil ich so oft nochmal nachhaken muss, auch mit anderen Themen, nicht nur mit Bildbeschreibung, war das jetzt, bezog sich die Aussage wohl eher darauf. Aber das kann
Alles
gut
klar,
sein.
okay, dann habe ich das falsch verstanden.
Nee, du hast es richtig verstanden, es war nur falsch ausgedrückt.
Gut, alles klar. Aber wie gesagt,
Es,
also kommt ja auch immer darauf an, wie man das Ganze füttert und dann,
ja,
genau.
man muss das richtig machen.
Gibt es Wortmeldungen noch? Ich habe auch noch mal eine Frage eigentlich an die ganze Runde. Im Bereich Audiodeskription ist es ein bisschen schon angeklungen an einigen Stellen. Gibt es noch Erfahrungen, die ihr habt mit dem Einsatz von KI im Bereich Audiodeskription? Was wurde da schon erlebt? Was ist schon passiert? Sascha.
Also sowohl sehende Kollegen von mir als auch ich verwenden die Audiodeskription, genau, verwenden die KI in der Audiodeskription zum Beispiel auch gerne, wenn wir solche Textpassagen haben, wo sehr viele ähnliche Dinge oder wo sehr oft Ähnliches passiert, was man dann in unterschiedlicher Weise formulieren möchte. Und da kann man sich von der KI zum Beispiel sehr gute Vorschläge machen lassen. Ja. Ich hoffe, ich habe es jetzt klar ausgedrückt. Also wenn eine Szene relativ gleichförmig abläuft, man möchte aber nicht zu viel Pause lassen, dann kommt die KI auf ganz gute Ideen, da sinn- und sachverwandte Sätze zu kreieren, sage ich jetzt mal, die das Gleiche bedeuten.
Also Variationen herstellen. Genau, ich habe letztens, hat mir jemand erzählt, dass er KI benutzt hat, um einen Text, den er schon geschrieben hatte, in einer bestimmten Weise emotional zu färben, im Sinne von, mach es mir gruseliger.
Na gut, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber kann
Das
man bestimmt auch.
klang für mich total spannend. Ich dachte, ach, ja. Gibt es
Würde
mehr Erfahrungen, weitere Erfahrungen? Felix?
Was einmal sehr gut funktioniert hat für mich, wo ich KI gut einsetzen konnte, waren Fragen von einem Theater, die eine Förderung beantragen wollten und dann nochmal Rückfragen hatten zu dem Angebot, was wir hatten. Also warum sind dann da blinde AutorInnen dabei und warum braucht es denn da eine Tastführung? Also ein Theater, die sich vorher noch nicht damit auseinandergesetzt hatten. Und ich habe gedacht, oh, jetzt muss ich zum 10. Mal eine E-Mail formulieren, warum wir das eigentlich machen. Und dann habe ich gedacht, oh, vielleicht kann das KI machen. Und es ging sehr schnell und sehr gut. Also ich musste natürlich ein bisschen kürzen und was machen, aber ich hatte das Gefühl, das wäre jetzt schneller, als wenn ich das selbst alles formuliert hätte. Und das hat Spaß gemacht. Was weniger Spaß macht, und das erlebe ich oft in einem Arbeitsjahr bei mir, ist, dass ich für einen Anbieter schreibe, die Audiodeskription mit KI-Stimmen anbieten. Und das ist total frustrierend,
Inwiefern?
weil bestimmte Wörter nicht richtig ausgesprochen werden, weil die Betonung total falsch ist, dass ich anfangen muss, die Grammatik umzustellen, damit es nicht ganz so doof ausgesprochen wird. Und ich ganz oft das Gefühl habe, wir benutzen diese Technologie schon, obwohl die noch nicht reif ist. Sie ist aber billiger und darum wird sie benutzt. Und ich habe auch den Anbietern schon mehrmals geschrieben, für mich fühlt sich das so an, als wollen die jetzt barrierefrei sein für RollifahrerInnen und stellen eine Rollstuhlrampe auf, die zu steil ist? Also es macht einfach überhaupt keinen Spaß, sich danach diesen Film anzuhören, obwohl sie jetzt auch schon Geld investiert haben in bessere Lizenzen und sonst was. Aber auch wie ich dann die Wörter teilweise umformulieren muss, damit es halbwegs gut ausgesprochen wird, stelle ich mir auch nicht zukunftsmäßig nachhaltig vor, weil wenn dann in 10 Jahren bessere Stimmen diesen Text vorlesen sollen, werden die das dann auch wieder falsch aussprechen, weil ich es ja mit Absicht falsch geschrieben habe, damit es halbwegs okay ausgesprochen wird. Also da finde ich das im Moment noch sehr frustrierend und finde, dass wir in der Praxis eigentlich in einem Beta-Stadium eigentlich schon damit losgelassen werden und es
Ja.
macht keinen Spaß.
Du meinst damit, dass du das Wort anders schreibst,
Ja,
damit
genau.
korrekt ausgesprochen wird.
Ja, genau.
Also so eine Art persönliche, individuelle Lautschrift entwirfst für irgendein
Ja,
Wort.
zum
Ja,
Beispiel,
finde
genau, ja.
ich. Okay, Doris Würfel.
Ja, also ich kann da Felix aus vollem Herzen zustimmen, dass das relativ frustrierend ist. Ich habe das nur einmal gemacht, dass ich für eine synthetische Stimme beschrieben habe in Phrasia und eben auch ja, vor dieser Aufgabe stand, dass diese Stimme einfach bestimmte Dinge nicht aussprechen konnte. Ich dann wirklich andere Wörter finden musste. Also Barkasse zum Beispiel, konnte die Stimme nicht sprechen. Die sprach dann immer von Barkasse und so, ne? Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Und es ist so, dass ich mich dann beim Beschreiben irgendwann gefragt habe, wer trainiert jetzt hier eigentlich wen? Also trainiere ich, würde ich jetzt diese Stimme trainieren oder trainiert diese KI mich, dass ich so in der Lage bin zu schreiben, dass diese KI das aussprechen kann? Und also das war nicht schön. Das Ergebnis ist aber, glaube ich, nicht ganz schlecht geworden. Es war so eine Miniserie mit relativ kurzen Episoden. Und ich glaube, dadurch, dass da viel dran gearbeitet wurde an diesem Text, sodass die Stimme das halbwegs ordentlich sprechen konnte, ist das Ergebnis ganz anhörbar geworden. Aber das Schreiben selbst ist frustrierend. Da muss ich Felix zustimmen.
Ja, da ändert sich dann direkt die Berufsbeschreibung, oder? Mit solchen Erfahrungen, kann man sagen. Und ich frage mich,
dazu hinzufügen muss, dass Menschen, die mit Screenreadern arbeiten, daran gewöhnt sind, dass Dinge nicht richtig ausgesprochen werden. Und dann kann also da nochmal ihren Screenreader sowieso, entweder akzeptiert man es oder man kann ihn trainieren, das anders auszusprechen. Und dann muss man es auch so schreiben. Aber die Frustration kann ich nachvollziehen.
Ja, natürlich kann man sich auch etwas ketzerisch fragen, ob das wirklich eine gute Idee ist, sozusagen der KI an dieser Stelle hinterher zu rennen, statt deutlich sichtbar zu machen, hier, sie ist einfach noch nicht gut.
Beides.
Macht es besser.
Ja.
Da meldet sich auch noch mal Sascha und Felix. Ich weiß nicht, wir sind jetzt eh nach 18 Uhr, also weiß ich nicht, Lavinia, wollen wir es eh öffnen? Oder wie?
Ich würde sagen, wir öffnen es, und ich würde auch sagen, Herr Zimmermann, wenn Sie gehen müssen, dann können wir das nachvollziehen, will ja jeder mal in seinen Feierabend. Sie können aber natürlich auch noch bleiben.
Ich habe tatsächlich jetzt noch einen Termin, privaten Termin, dann gehen. Aber
dann vielen, vielen Dank.
Ich lerne immer dazu, das ist toll für die gute Diskussion. Vielen Dank.
Ja, wir danken Ihnen.
Vielen Dank.
Tschüss, noch einen schönen Abend.
Ja, Ihnen ebenso.
So, jetzt habt ihr hoffentlich noch im Kopf, was ihr gerade sagen wolltet. Ich glaube, Felix und Sascha waren noch am Start.
Ja, ich wollte noch mal darauf eingehen, Lavinia, mit dem Screenreader. Also ich finde das Frustrierende auch, also das prägnanteste Beispiel, wo ich das hatte, war so ein Netflix-Kinofilm. Also der war total teuer produziert und das war alles total toll, Sounddesign, dann diese Sprechstimme, auch die deutsche Fassung. Und das ist, ich würde mal sagen, 80% ist eigentlich Monolog von der Hauptperson. Also es ist die eine Stimme die ganze Zeit, die spricht. Und das ist alles total gut gemacht. Und dann hatte ich das Gefühl, ich bin ständig mit dieser schlechten KI-Stimme einfach nur dazwischen gegrätscht. Es hat einfach, auch das Ergebnis hat keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich mich auch schon gefragt, wenn ich lange mit diesen KI-Stimmen arbeite, habe ich das Gefühl, verändert sich wirklich, was Doris gesagt hat, irgendwie verändert, also die trainiert mich, jetzt auf einmal anders zu formulieren, damit die das nicht so doof ausspricht, aber ich habe das Gefühl, ich werde ganz doof und limitiere mir meine sprachlichen Möglichkeiten, wie ich Sätze bauen kann, damit es möglichst sprachlich abwechslungsreich ist, ne? Sondern das wird irgendwie immer monotoner auch, weil ich weiß, ich ziehe mich auf den Bereich zurück, den die KI-Stimme gut aussprechen kann. Und das, ich glaube, es ist nicht nur für den Arbeitsprozess frustrierend, ich glaube, es ist momentan auch noch echt frustrierend für das, was als Ergebnis bei rauskommt.
Wenn ich da gleich anfügen darf, Felix, genau darauf wollte ich auch raus. Du hast dann teilweise, wenn du die KI-Stimmen hast, Lavinia sagte jetzt, naja, als blinder Sehbehinderter hat man die ja sowieso ständig. Ja, ich habe sie im Alltag ständig, das ist richtig, weil es halt mit dem iPhone oder mit dem Screenreader am Computer nicht anders geht. Beziehungsweise, muss ich ganz ehrlich sagen, am Computer und auch im iPhone, wenn ich was lesen will, geht es bei mir anders, weil das kann ich auch mit Braillezeile lesen, wenn ich gerade genug von der synthetischen Stimme habe. Bei der Audiodeskription im TV oder wo auch immer, bleibt mir nichts anderes übrig, als dann diese furchtbare synthetische KI-Stimme anzuhören, auch wenn sie noch so gut ist. Mir gefällt sie momentan noch in keinster Weise. Und von dem her hast du teilweise, wie Felix jetzt gerade gesagt hat, die tollsten Filme, die tollsten Dokus und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es dann auch schon, dass ich die Audiodeskription schlichtweg abgeschaltet habe, weil mich die Doku, der Film oder was auch immer interessiert hat. Aber ich konnte mir die Stimme nicht anhören. Das ging einfach nicht.
Ja. Ja, ich glaube, ich habe auch das Argument gelesen, als ich jetzt für das Interview recherchiert habe, dass es ja für blinde und sehbehinderte Menschen oft, dass sie sowieso schon an diese synthetischen Stimmen gewöhnt sind, viel mehr als zum Beispiel taube Menschen, die Probleme haben mit Avataren, die da Gebärdendolmetschen. Aber ich bin auch der Meinung, dass es ja was anderes ist, ob ich mir bewusst auf dem Computer etwas anhöre oder ob ich jetzt mir zur Unterhaltung einen Film anschauen möchte.
Und auf dem Computer habe ich die Wahlfreiheit. Das ist
Ja.
ja mal das andere, ne?
Ja.
Also
Wenn du Breitschrift gut lesen kannst und schnell lesen kannst, dann, ja, was ja auch nicht alle Blinden
ja, aber Sie haben die
möchte ich mal
Möglichkeit, es zu
hinzufügen.
lernen. Tut mir leid, da bin ich stur. Also das ist kein Argument, was zählt.
Also
Naja.
für mich ist
Darüber können wir ein anderes Mal
ne, ich sag
diskutieren,
ja,
ne?
muss man jetzt nicht tun.
Für mich ist jetzt auch noch weil wir gerade bei tauben Menschen sind, es gibt auch Menschen, die taubblind oder das sind oder das Usher-Syndrom haben, dass die halt immer weniger hören können und weniger sehen können. Und für die ist das mit den Sprachausgaben ja auch nicht so einfach. Ich selbst habe zwar jetzt nicht das Problem, dass ich schlechter höre, aber mein rechtes Ohr zum Beispiel, das ist seit ich die letzte Covid-Impfung hatte, ist das halt, ja, es hat halt echt das Problem, dass ich halt dauernd das Gefühl habe, dass ich im Flugzeug sitze und der Druck drauf ist. Und wenn ich dann lange mit der Sprachausgabe arbeiten muss, dann fange ich an, aggressiv zu werden, weil ich es einfach nicht mehr aushalte. Und wenn man jetzt überlegt, dass das mir mit meinem leichten momentanen Covid-Hörproblem schon so geht, dann überlegen wir uns mal, wie es den Leuten geht, die schlechter hören und schlecht sehen oder die halt fast nichts mehr hören und fast nichts mehr sehen, weil das wird ja dann bei den Ascher-Leuten immer weniger. Ja, dann haben die ein echtes Problem, dass der Filmgenuss ja gar nicht mehr da ist.
Das stimmt, dann bräuchte man vielleicht auch sowas wie eine Breitseile fürs
Naja, aber
Filme schauen oder vielleicht ist ja.
selbst wenn du, wir machen das ja selber auch, also wenn ich mir zum Beispiel einen Film angucke und mit der Zeile mitlese, dann komme ich ja gar nicht. Bei der Audiodeskription, die wir erstellt haben, komme ich ja gar nicht so schnell mit dem Lesen der Audiodeskription, die wir selber erstellt haben. Und wie soll es dann jemanden geben, der jetzt gerade neu die Audiodeskription zum ersten Mal liest? Also das ist irgendwie, glaube ich, ziemlich illusorisch, das zu hoffen, dass es das dann mit dem Screenreader so schnell geht.
Ja, das ist nochmal was ein ganz neues Thema.
Also ja, aber da muss man halt auch drüber nachdenken, wenn wir schon bei taub und blind und so sind, dass die dann wirklich Schwierigkeiten haben, sich das dauernd anzuhören. Und ich sehe es halt immer noch so, solange also wir zahlen Rundfunkgebühren, wir zahlen für Netflix und Konsorten zahlen wir ja auch und Amazon Prime und was auch immer. Und dann möchte ich bitte auch genauso wie der Mensch, der sehen kann, eine gute Auflösung in seinem Bild hat, möchte ich bitte einen Hörgenuss bei der Audiodeskription haben. Ja, Frodo stimmt zu. Der Blindenführhund hat gerade gebrummt.
Wunderbar. Ja.
Ich frage mich, wie das im Theater sein würde, Imke. Vielleicht weißt du das, wie da die Bereitschaft wäre, überhaupt. Wenn man sowas als Forschungsprojekt macht, braucht es, also für die KI braucht es ja überhaupt erstmal eine Menge Trainingsmaterial. Das hat man ja nicht und es gibt wahrscheinlich urheberrechtliche Probleme, besonders nicht nur beim Audiodeskriptionsskript, sondern auch bei den Theaterstücken. Also was es dann bräuchte, wäre einige Theater wahrscheinlich, die sich bereit erklären würden, an einem Projekt teilzunehmen, in dem einfach erstmal ganz viel aufgenommen wird,
Ja.
wo zu Audiodeskription erstellt wird und ob da es da die Bereitschaft überhaupt gibt
Das
oder die
kann
Möglichkeiten.
ich mir im Moment so überhaupt nicht vorstellen. Also einfach, weil das, wir sind am Theater ja leider auch nach wie vor ein eher seltener Gast, muss man ja mal sagen. Also das ist ein sehr kleines Problem. Und was wäre irgendein Nutzen? Der Nutzen kann immer nur der eine sein, wir sparen dann Geld. Also das wäre ein Grund, warum man irgendwas da unternimmt. Da weiß ich nicht, ob das jetzt aktuell in irgendeiner Form, es ist, glaube ich, nicht erreichbar im Moment. Da wird gar nichts gespart. Also geht einfach gar nicht. Ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, also live schon sowieso nicht, wie soll denn das gehen? Also.
Ja, da ist es wahrscheinlich eher bei Fußballkommentaren.
Das ist bestimmt möglich. Einfacher. Und wenn dann so eine Entwicklung kommt, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, da vielleicht wirklich. Also bei Fußballkommentaren, da passiert auch ganz viel live, auch überraschend. Aber sagen wir mal, die Spielzüge an sich, die sind dann doch überschaubarer. Also das Vokabular und die Spielzüge sind doch eher begrenzt. Das kannst du beim Theater beim allerbesten Willen nicht sagen. Es wird immer komplett, jedes Stück ist neu. Ist das, was ich auch immer höre, eigentlich von allen Autoren, die mir immer sagen, wieder ein neues Problem.
Ja,
hier ist wieder ein ganz anderes Problem.
Realistisch ist es nicht, aber es ist ein schöner Traum, sich vorzustellen. Also es ist ja immer wieder dieses Argument, warum überhaupt Audiodeskription machen, wenn am Ende keiner oder nur wenige kommen, hätte man ja nicht, wenn das alles überschaubare Kosten wären. Und wenn das machbar wäre, könnte man es für jede einzelne Vorstellung anbieten. Was für ein
Traum. Naja, was ja schon gemacht wird, ist, dass man, das geht aber auch nicht in allen Genres, dass man Sachen vorproduziert und sie abspielt. Also automatisiert abspielt oder in Kopplung mit, wie hier Stage, mit den Lichtstimmungen oder sowas. Oder mit noch anderen Dingen.
Habe ich noch nicht erlebt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das,
naja, das
gerade beim Theater gut funktioniert.
Ja, wie gesagt, es kommt aufs Genre an. Wenn du sagen wir mal bei Show, bei Oper, das oder hier Stage, also Musical, das wird wohl im Wesentlichen schon funktionieren. Du hast natürlich immer einen Realitätsverlust in jedem Fall, weil sogar da gibt es Dinge, die individuell sind pro Vorstellung. Aber es ist sicherlich deutlich weniger als im Bereich Schauspiel zum Beispiel.
Hier ist die Manuela Schemmer aus München.
Ja.
Ich glaube, das klassische Beispiel für so eine Vorproduktion ist König der Löwen in Hamburg. Da gibt es ja so eine Produktion. Und da habe ich gehört, dass es mal gut funktioniert. Und das ist wohl auch zum Beispiel, ist die Audiodeskription an Lichtstimmung gekoppelt. Und wenn die dann mal anders ist, als sie bei der Produktion der Audiodeskription war, dann kann es passieren, dass ganze Szenen praktisch nicht gesprochen werden. Ja. Also es kann mit Glück funktionieren und mit Pech ist es halt dann eine schlechte AD, weil entscheidende Teile fehlen.
Ja, gut, natürlich. Ja, das ist klar. Ist doch total logisch. Es ist nach wie vor, ist das live. So, was live ist und von live Menschen gemacht wird, hat eben auch Live-Aspekte. Also das heißt, es ist immer mal anders und es passiert irgendwas und es gibt da kein maschinelles Ding.
Genau, ich glaube, die Fehleranfälligkeit ist dann einfach relativ hoch.
Ja, weil insofern, wenn da ein Mensch sitzt, der spricht, der wird natürlich vieles tun, um die Situation zu retten. Also als erstes wird er mal anfangen zu improvisieren, kann man von ausgehen. Also da wird garantiert dann nicht kein Text sein. Es wird dann in jedem Fall eine Audiodeskription geben. Vielleicht ist sie dann auch nicht so ganz gut, weil ist er so nicht vorbereitet gewesen. Also muss der dann auch, ne? Ja, okay. Aber natürlich kann man sich auch vorstellen, dass dem Audiodeskriptor, der Audiodeskriptorin während der Vorstellung irgendwas passiert und sie komplett ausfällt. Auch sowas könnte man sich theoretisch vorstellen. Aber das ist eigentlich, naja, das sind total seltene Fälle. Und hier wird systematisch in Kauf genommen, dass irgendwas nicht der Realität entspricht, weil es ja nur eine Maschine ist. Oder weil die Kopplung mit der Technik, wie hier Lichtstimmung, aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Aber auch für Oper gibt es das bereits in Dresden. Und auch, glaube ich, schon andernorts. Also das sind Dinge, die da tatsächlich passieren. Das ist natürlich relativ, ja, das kann man sich halbwegs vorstellen, finde ich.
Aber man muss natürlich auch zugeben, dass es den guten Vorteil hat, dass man, wenn es funktioniert, das ist immer die Voraussetzung, jederzeit in die Oper, ins Musical gehen kann und die Audiodeskription zur Verfügung steht.
Ja, das ist.
Genau, da muss ich mich nicht nach bestimmten Terminen richten, wo es angeboten wird. Also es hat immer alles seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen.
Ja, klar.
Ja, aber ich glaube wirklich, dass das bedeuten müsste, dass die dass da urheberrechtlich was getan wird erstmal, dass man, dass sowas zugänglich ist und dass es vielleicht sogar ein Forschungsprojekt gibt, an dem einige Theater beteiligt sind. Es gibt ja keine, also außer in Corona-Zeiten gab es ja keine, wie heißt das, keine Gewohnheit, sozusagen Aufnahmen mit Audiodeskript von Theaterstücken mit Audiodeskription zu veröffentlichen.
Du
Außer vielleicht jetzt Unsorgtheater.
meinst du jetzt digitale Versionen oder?
Digitale Versionen, ja genau, das meine ich.
Ich denke halt auch, es müsste jemand geben, der das dann betreut, der zur Verfügung steht, wenn es technische Probleme gibt. Und ich glaube, das ist das Problem, dass man davon ausgeht, das wird schon funktionieren.
Ja, beziehungsweise das ein Problem ist auch ganz schlicht, dass man gar keine Ahnung hat davon, was alles schiefgehen kann. Also, dass man nicht annimmt, dass, ne, also das da herrscht überhaupt, da ist meistens gar kein Wissen im Handling im Personalbereich. Also überhaupt keine Idee, was jetzt passieren könnte. Und von daher wird dann tatsächlich angenommen, ja, okay, da kann gar nichts passieren oder da wird niemand gebraucht. Das ist das Ergebnis dann davon.
Also auch jetzt schon nicht, meinst du?
Das kenne ich auch jetzt schon. Aber bei sowas, da so eine Geschichte habe ich auch schon mal gehört von jemandem, der genau König der Löwen hören wollte und dann ist da irgendwas, hat nicht funktioniert mit der Technik und dann hat das halt leider nicht funktioniert. Tja. Und da war niemand, den man ansprechen konnte.
Ja, das hatte ich auch schon mal bei einem Theaterstück. Und es ist ausgefallen und wen fragst du da?
Ja.
War keiner.
Gut, und das hat eher nach wie vor mit Integration in das Gesamtgetriebe zu tun. Und da muss ich mal sagen, da hilft die Technisierung auf keinen Fall. Die macht das eher noch weiter. Da ist man dann noch wieder weiter weg, weil dann wird es sozusagen der Technik überlassen. Und das Haus muss nach wie vor, also ist einfach nicht involviert. Ja, das ist jetzt aber kein schönes Schlusswort. Hat jemand ein besseres Schlusswort? Gibt es noch andere spannende Anekdoten vielleicht auch?
Naja, eine tolle Version wäre es natürlich doch, wenn, nehmen wir an, das alles ist super möglich, bessere Stimmen, super Erkennung, auch spontan. Der ist total super. Man kann zu jedem Stück gehen einfach. Und dann ist es kein größerer Aufwand und man hat einfach die Möglichkeit, sich auszusuchen, an welchem Tag gehe ich zu welchem Stück. Das ist doch totale Inklusion.
Das wäre super, ja. Genau, und wenn man dann live was haben will, also mit Menschen, die es machen, dann sucht man sich die aus, die es aber trotzdem auch noch gibt. Das wäre nämlich dann meine Vision.
Ja, ein Mix gibt es ja
Ja,
jetzt
dass
auch
es
schon.
beides gibt, ne? Und dass man das auch wählen kann. Weil natürlich erleben wir ja auch immer wieder, wenn wir live sprechen, dass sich ZuschauerInnen besonders darüber freuen, wenn irgendwas schief geht und das dann auch formuliert wird. Gut. Ja, was denkst du?
Ich denke, es ist spät. Wir müssen was essen gehen.
Ja.
Vielleicht sogar noch ins Theater. Naja, vielleicht heute nicht mehr. Aber am Sonntag, oder?
Am Sonntag, diesen Sonntag, was haben wir denn diesen Sonntag? Wir haben
Wachs
den.
oder
Ach
Wirklichkeit?
so, ja, richtig, du hast ja völlig recht. Wie konnte ich das vergessen? Ja, stimmt. Am Sonntag gibt es bei uns Wachs oder Wirklichkeit in der Volksbühne, richtig.
Ja, und am 23. die Insel der Perversen, oder?
Richtig, die Insel der Perversen am 23. Das ist ein neues Stück bei uns.
Sehr lustig. Ich
Und
habe es
dann,
gesehen.
ja, es ist auch wirklich. Und es wird auch sehr, das zum Beispiel kannst du auf keinen Fall automatisieren. Das ist derartig tagesaktuell. Da wird also, ja, da werden in Kürze neue Figuren erfunden, die dann plötzlich auftreten. Außerdem haben wir da noch eine Zauberflöte am 26. Und dann gibt es übrigens auch noch ein spannendes Festival am Monatsende, das Inkel-Festival. Das ist im Deutschen Theater, das ist eigentlich von der Bundeskulturstiftung ausgerichtet. Und das versammelt so verschiedene Theater und Stücke in Berlin am Deutschen Theater als Gastgeber eben, die alle gefördert sind durch die Bundeskulturstiftung. Und zwar unter der Maßgabe, dass da Ensembles mit und ohne Behinderung irgendwie zusammenarbeiten. Also das Deutsche Theater zum Beispiel arbeitet mit dem Rambazamba zusammen. Aber es ist auch was aus München da, es ist was aus Leipzig da, aus Bremen. Ja, das ist auch nochmal empfehlenswert, abgesehen von den super Sachen, die wir hier immer machen.
Da kam gerade eine Frage zum Podcast, wo man den anhören kann.
Wir haben einen Kanal, also der Berliner Spielplan Audiodeskription hat einen Podcast-Kanal auf Podigee. Wenn man auf unsere Seite geht, blog.theaterhoeren-berlin.de, da sind diese kleinen Buttons, wo auch die verschiedenen Medien aufgezählt sind. Und da ist unter anderem auch ein direkter Link natürlich zu unserem Podigee-Kanal. Und da kann man das dann anhören, übrigens auch noch alle möglichen anderen schicken Podcasts, auch zum Thema Audiodeskription, auch ganz schön. Gut. Bedanke mich auch bei allen. Es war ein ausgesprochen lebhafter Club mit einem offenbar viele Leute interessierenden Thema. Sehr schön. Hat mich total gefreut. Und das war fürs erste Jahr auch Lavinias letzter Theaterclub. Und das freut mich dann besonders, dass der so gut gelungen ist mit so reger Beteiligung. Ich hoffe natürlich, dass das dann nicht für immer der letzte gewesen sein wird. Aber erstmal hat sie Wichtigeres und anderes zu tun. Ja.
Neues Projekt.
Ja, ein neues Projekt, genau.
Ja.
Ja,
Gut,
dann.
dann wünschen wir euch einen schönen Abend.
Ich sage auch mal vielen Dank für die Organisation.
Gerne.
Von mir auch vielen Dank.
Vielen Dank und schönen Abend.
Ja, vielen Dank und es war toll. Schönen Abend.
Das freut mich.
Musik